Also das beste Navi nützt nichts, wenn man die Straße nicht mehr genau weiß. Und das hat uns ein bisschen Aufregung gekostet heute Morgen, hat mich bis in den Schwitzen gebracht. Jetzt habe ich mir einfach die Freiheit genommen und lasse meine Jacke aus und freue mich jedenfalls, hier zu sein und uns das schöne und interessante Thema Mission heute Morgen nahezubringen. Mission vor allem durch das Missionswerk der Freien Evangelischen Gemeinden. Das ist die Allianzmission. Manchen unter Ihnen sicherlich bekannt, anderen vielleicht wenig oder gar nicht bekannt. Hier das Roll-up, das zeigt uns schon mal ein bisschen optisch Allianzmission, das Missionswerk unseres Bundes. Aber es geht nicht um die Allianzmission im Speziellen, sondern um Mission weltweit. Nun, es geht um Mission und ich wundere mich manchmal, wer heute so alles mit Mission unterwegs ist. Aber zunächst ein Bibelvers, den wir uns am Anfang anschauen wollen, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu bringen, echtes, wahres Leben. Johannes 10, Vers 10. Also Mission, und ich wundere mich, wer heute manchmal so alles mit Mission unterwegs ist. Fällt Ihnen das auch auf? Da ist die deutsche Fußballnationalmannschaft, die hatte halt eine Mission, Mission Europameister. Leider hat es mit der Mission nicht so ganz geklappt. Enttäuschend für viele. Aber auch die Modewelt ist unterwegs mit Mission. Und dann natürlich das Kino, eine Mission jagt die nächste. Mission hat Konjunktur, wie man sieht. Das Wort Mission soll Leidenschaft wecken. Etwas, wo wir mit Begeisterung bei der Sache sind. Man hat ein gemeinsames Ziel. Es ruft positive Assoziationen hervor. Nur die christliche Mission kämpft mit ihrem Image. Sofort denken bei christlicher Mission viele an die Kreuzzüge, obwohl die ja inzwischen nun 800 Jahre her sind. Trotzdem fällt vielen als erstes ein Kreuzzüge. Und dann natürlich die Sache mit den Zwangsbekehrungen und dass Mission Kulturen zerstört. All diese Meinungen begegnen uns. Und es ist notwendig, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir fragen, was ist da eigentlich dran? Was ist dran an der christlichen Mission? Nun, Mission heißt zunächst einmal Sendung. Das kommt von dem lateinischen Wort Missio und das heißt zu Deutsch schlicht und einfach Sendung. In der Bibel lesen wir in Johannes 3, Gott sandte seinen Sohn in die Welt. Gott sandte. Da haben wir dieses Wort Sendung, da haben wir im Grunde dieses Wort Mission. Und wir merken, Gott selber ist der Erfinder von Mission. Mission ist nicht eine Erfindung von Menschen, von Christen, die irgendwann meinten, dass es doch gut wäre, auch anderen mal den christlichen Glauben zu bringen. Nein, Mission beginnt bei Gott selbst. Gott liebt Mission und sein Sohn Jesus wurde der erste Missionar. Ist uns das bewusst? Jesus verließ die Herrlichkeit beim Vater und er kam in eine Welt, die in mancher Hinsicht für ihn eine fremde Welt war, denn wir lesen ja in der Bibel, sie nahmen ihn nicht auf. Aber trotzdem hat er nicht aufgegeben und hat weitergemacht. Mission, Sendung. Warum ist christliche Mission so wichtig? Das ist unser Thema heute Morgen. Und ich habe eine dreifache Antwort auf diese Frage. Erstens, weil gut gemeinte Hilfe oft ihr Ziel verfehlt. Jedes Jahr spenden in Deutschland die Menschen 1 bis 2 Milliarden Euro für Hilfe im Ausland. Eine gewaltige Summe. Und jedes Jahr fließen 40 Milliarden Euro an staatlicher Entwicklungshilfe aus den reicheren Staaten der Erde allein nach Afrika, ohne die anderen Länder und Kontinente. 40 Milliarden Euro staatliche Entwicklungshilfe jedes Jahr. Wenn jedes Land in Afrika ungefähr den gleichen Betrag bekäme, wären das fast 1 Milliarde Euro für jedes Land in einem Jahr. Doch warum verfehlt viel gut gemeinte Hilfe ihr Ziel? Und was ist eigentlich nötig, damit Hilfe wirklich ankommt? Was ist nötig, damit Hilfe das Leben von Menschen und das Leben von christlichen Gemeinschaften nachhaltig prägt und verändert? Worauf kommt es an? Nun, vergleichen wir es mit einem Bild, um es uns zu verdeutlichen, worauf es ankommt. Das Bild eines Baumes. Der Baum steht hier als Bild für das Leben eines Menschen oder einer menschlichen Gemeinschaft. Ein Baum besteht bekanntlich aus der Wurzel, aus dem Stamm und aus der Krone. Schauen wir zunächst die Wurzel an. Was ist die Wurzel im übertragenen Sinne? Die Wurzel, das ist das Gottesbild, was ein Mensch hat oder was in einer menschlichen Gemeinschaft vorherrschend lebt. Hier geht es um die Frage, wer hat Macht über mein Leben? Letztlich die Frage, wer ist Gott für mich? Welches Bild von Gott habe ich? Ist es der lebendige Gott, der mich geschaffen hat, der mich liebt? Oder sind es böse Geister, die Macht über mich haben und vor denen viele Menschen sich fürchten? Oder ist Gott vielleicht ein ferner Gott? Ja, er ist Gott, er ist mächtig, er ist groß, aber irgendwie fern. Er hat am Anfang mal die Welt geschaffen und das alles ins Leben gerufen, aber er regiert sowieso nach unergründlichen Gesetzen und ich kann mich nur mehr oder weniger willenlos in mein Schicksal ergeben. Auch das ein Bild von Gott, was viele Menschen auf dieser Welt teilen. Oder aber gibt es vielleicht am Ende gar keinen Gott? Ist es etwa das ewige Rad der Wiedergeburten, was mein Leben bestimmt und wo ich in einem ewigen Kreislauf gefangen bin? Wir merken, diese Fragen sind viel wichtiger, als wir im ersten Augenblick denken. Sie bestimmen über unser Leben. Sie bestimmen über den Stamm und sie bestimmen auch über die Krone. Schauen wir uns den Stamm näher an. Bei dem Stamm geht es um die Werte, um das, was uns wirklich wichtig ist, um die Werte im Leben eines Menschen und im Leben einer Gesellschaft. Werte haben zum Beispiel Auswirkungen auf das Rechtssystem eines Volkes. Steht Gerechtigkeit und Gleichbehandlung vor dem Gesetz an oberster Stelle? Oder aber ist Rache, Vergeltung für das zugefügte Unrecht entscheidend wichtig? Oder vielleicht die Wahrung von Privilegien, das Einhalten einer Hierarchie, die nicht angetastet werden darf? In vielen Ländern ist das ein riesiges Problem. Ich bin ja oft in Afrika und in Afrika, so erlebe ich das immer wieder und so höre ich das immer wieder, wenn man ein Unrecht erlitten hat, geht man oft gar nicht zur Polizei. Man erwartet gar nicht, dass man von der Polizei Hilfe empfängt, denn es ist sowieso alles korrupt. Und es bekommt sowieso der Recht, der das meiste unter dem Tisch bezahlt. Man glaubt, dass man nicht Recht bekommt, weil es sowieso keine Gerechtigkeit gibt vor diesem Gesetz. So meint man. Und außerdem, man will schließlich Sühne und Wiedergutmachung und nicht Recht. Es könnte ja am Ende sein, dass mir gar nicht Recht gegeben wird. Nein, Sühne, Wiedergutmachung. In Afrika einen Unfall zu machen, ist sehr gefährlich. Wenn jemand einen Unfall macht, dann ist der beste Rat, den man ihm geben kann, sein Auto stehen zu lassen und sich so schnell wie möglich davon zu machen. Denn immer wieder kommt es vor, dass Fahrer aus dem Auto gezerrt werden und werden auf der Stelle gelyncht. Das klingt wie Schauermärchen, aber es ist leider noch häufig der Fall. Weil Rache und Vergeltung so einen hohen Stellenwert haben und weil man gar nicht fragt, wer hat hier Recht, sondern hier hat jemand einem anderen einen Schaden zugefügt, also das muss vergolten werden. Werte. Was sind unsere Werte? Werte bestimmen auch über das Bildungssystem. In Afrika sind es oftmals die Häuptlinge und Dorfältesten, die gar nicht wollen, dass die Kinder zur Schule gehen. Zum Glück ist das in den letzten Jahren besser geworden, aber es war vielfach so, dass gerade diese Leute sich dem widersetzt haben. Warum? Nun, wenn die Kinder zur Schule gehen, dann werden sie klüger und es könnte ja sein, dass sie bald klüger sind als die Alten. Und dann hätte man ein Problem. Und es wäre außerdem in einer Schamkultur ja auch peinlich, wenn man sich vielleicht am Ende von den Kindern belehren lassen müsste. Merken wir, wie Werte über das Rechtssystem, über das Bildungssystem eines Landes entscheidenden Einfluss haben. Zum Stamm gehört auch die Religion, so wie sie sich entfaltet, gehören aber auch Dinge wie Ehe und Familie und solche Einrichtungen. Nun, als Drittes schauen wir uns noch die Krone an. Die Krone, das sind die Praktiken, das sind die praktischen Lebensvollzüge, in denen unser Leben sich ereignet. Hierher gehören Errungenschaften wie Musik, Theater, Kunst, Medizin, Landwirtschaft, Industrie, Handel, alles gute Dinge, wenn sie gut entfaltet werden. Aber leider auch Armut, Korruption, Krankheit, Elend, Abhängigkeit, auch das können Folgen sein, die sich als Krone da irgendwo entwickeln aus den Wurzeln und aus dem Stamm. Nun, wo setzt Hilfe meistens ein bei der Hilfe, die wir geben? Ganz klar bei der Krone. Wir geben Geld. Geld, Geld, viel Geld. Doch was passiert, wenn Geld nur die Krone verändert? Wenn wir mit unserer Hilfe bei der Krone ansetzen? Wenn wir Geld bringen, Hightech, Geräte, Fahrzeuge, Gebäude mit moderner Technik und all diese Dinge, die für uns doch so gut und so wichtig und so wertvoll sind. Doch was richten sie an? Wir fördern Korruption. Wenn ein Land 1 Milliarde Euro bekommt pro Jahr, wo landet dieses Geld? Zumindest ein großer Teil davon. Nun, in den Händen einer kleinen Elite. Und von der Sippschaft dieser kleinen politischen Elite und in den Händen der Freunde und Anverwandten der Sippschaft dieser Elite. Es klingt vielleicht wie Übertreibung, aber ich muss leider sagen, es ist die Realität und Sie werden viele Menschen finden, die Ihnen das bestätigen werden. Korruption ist ein Riesenproblem. Und das andere, was wir schaffen und fördern, wenn wir bei der Krone ansetzen und vor allem Geld geben, wir schaffen Abhängigkeit von den Geldgebern und wir schaffen ungesunde Strukturen. Denn sobald das Geld nicht mehr kommt, ist alles wieder beim Alten. Wenn man in Afrika unterwegs ist, da kann man viele Projekte sehen, die mal mit viel Geld aufgebaut wurden. Da war alles da, die tollsten Fahrzeuge und es hat an nichts gefehlt. Und 2-3 Jahre lang wurde reingepumpt und was Tolles aufgebaut. Und wenn Sie 2 Jahre später hinkommen, dann ist der Staub der Wüste darüber weggegangen, dann ist nichts übrig geblieben. Oder ein anderes Beispiel, eine deutsche Großstadt ist Partnerstadt einer großen Stadt von Tansania am Viktoriasee, von Mwanza, zweitgrößte Stadt in Tansania. Partnerstadt. Nun, der Bürgermeister besuchte die Stadt, wie sich das ja gehört, wenn man eine solche Städtepartnerschaft hatte, kam mit einem großen Gefolge vom Stadtrat und vielen anderen. Und als sie in der Stadt unterwegs waren mit ihren Gastgebern, dann sahen sie natürlich auch viel Müll und viel Dreck und vieles, wo man so mit deutscher Gründlichkeit sagt, das gehört mal weggeräumt. Und er hatte eine gute Idee. Er schenkte der Stadt Mwanza einen ausrangierten Mülltransporter. Also so ein richtig großes Müllfahrzeug, was aber von der Stadt jetzt nicht mehr gebraucht wurde, weil man die nächste Generation angeschafft hatte. Und man dachte, das wäre doch eigentlich eine gute Idee, einen Mülltransporter für Mwanza. Und wir können uns vorstellen, was passiert. Natürlich haben die Arbeiter der Stadt mit Stolz dieses Fahrzeug durch die Stadt gefahren und schaut mal, was wir hier jetzt für ein tolles Fahrzeug haben. Aber es dauerte nicht lange, dann waren die ersten Teile kaputt und das Fahrzeug fuhr nicht mehr. Und weil man keine Ersatzteile hatte, stand es dann irgendwo rum. Und außerdem, was wollte man denn überhaupt mit einem solchen Müllfahrzeug? Wo jede Infrastruktur fehlt, wo es keine Mülleimer gibt und wo es keine geordnete Müllentsorgung gibt und all diese Dinge. Das sind die Folgen, wenn wir nur bei der Krone ansetzen, und leider verpufft sehr viel Hilfe auf diese Weise. Geld löst keine Probleme. Es gibt heute gebildete afrikanische Ökonomen wie James Shikwati aus Kenia. Er geht so weit zu sagen, die reichen Länder sollten alle staatliche Entwicklungshilfe einstellen. Keine staatliche Entwicklungshilfe mehr. Radikaler Vorschlag. Es gibt darüber heftige Diskussionen. Nun, man muss nicht so weit gehen. Aber eines ist klar. Viel gut gemeinte Hilfe verfehlt zu einem großen Teil ihr Ziel. Denn es ist letztlich so wie bei dem nickenden Neger, den manche vielleicht kennen. Früher gab es den mal in Kirchen als Spende für die Mission. Und man hat ja den christlichen Kirchen immer vorgeworfen, ja, ihr gebt das Geld und die Neger sollen nicken. Ne? Also man hat es oft den Christen als negatives Beispiel angehängt. Aber im Grunde geschieht sehr viel Hilfe genau nach diesem Motto. Man gibt Geld und erwartet, dass doch die Empfänger dankbar sind und dass sie irgendwie jetzt versuchen, daraus noch was zu machen. Aber Geld allein hilft nicht. Warum nicht? Weil es das Grundproblem nicht löst. Warum ist christliche Mission so wichtig? Das ist unsere Frage heute Morgen. Und wir sehen, weil viel gut gemeinte Hilfe ihr Ziel verfehlt. Zweitens, weil echte Veränderung an der Wurzel beginnen muss. Leben im Überfluss hat Jesus versprochen. Doch echte Hilfe muss da ansetzen, wo sich alles entscheidet, nämlich bei der Wurzel. Denn die Wurzel bestimmt über den gesamten Lebensbaum. Die Wurzel bestimmt letztlich, ob der Baum gute Früchte trägt oder ob er keine guten Früchte trägt. Die Wurzel, wir erinnern uns, das ist das Gottesbild. Das ist das Entscheidende im Leben eines Menschen, sozusagen das Herz, das Weltbild, unser ganzes Denksystem, das Zentrum unseres Lebens, da, wo sich entscheidet, wer Macht über mich hat. Ist es Gott oder sind es die Götzen? Und wer ist denn Gott, an den wir glauben? Und was hat er mir zu sagen? Und kann man ihn finden? Ich will es verdeutlichen an einem Beispiel. Die Kaingang-Indianer waren einst ein großer Indianerstamm im heutigen Brasilien. Als dann die weißen Siedler kamen und in die Wohngebiete der Kaingang, war das etwa Mitte des folgenden Jahrhunderts so, dass sie in großer Zahl kamen. Als die weißen Siedler kamen, hat man den Kaingang-Indianern ohne jeden Skrupel das Land weggenommen. Man hat es gerodet, man hat dort Felder angelegt, Weizen angepflanzt und so weiter. Und was brachte man ihnen stattdessen? Man brachte ihnen Alkohol und Drogen und Schießpulver und vieles, vieles andere. Und schlimmer noch, Frauen und Kinder wurden als Sklaven missbraucht. Sie mussten für billigstes Geld für die reichen Herren arbeiten und verbrachten ihr Leben im Alkoholdelirium. Und noch schlimmer, man sagte ihnen, ach, ihr seid doch gar keine richtigen Menschen. Ihr seid ja Tiere. Seht mal, ihr habt ja nicht mal eine richtige Sprache. So wie ihr sprecht, so spricht kein Mensch. Und wir alle wissen, dass es die unterschiedlichsten Sprachen auf dieser Welt gibt, auch unterschiedlich, wie sie ausgesprochen werden und so weiter. Ihr habt ja nicht mal eine richtige Sprache. Ihr gebt Laute von euch wie Tiere. Können wir uns vorstellen, was so etwas im Leben solcher Menschen auslöst? Für die ja die Weisen die Herren sind, die alles wissen, die alles können, die im Besitz aller Weisheit sind und die sagen ihnen solche Dinge. Das Ergebnis war, der Volksstamm schrumpfte und schrumpfte und schrumpfte bis auf gerade noch 15.000 Menschen, ein einstmals riesiger Volksstamm von einigen zigtausend. Er stand kurz vor der Ausrottung. Das war dann, als die Missionsarbeit begann unter den Keingang-Indianern. Missionsarbeit getragen von Wycliffe und von Allianzmission, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Dr. Ursula Wiesemann ist eine hoch angesehene Sprachforscherin. Sie hat sogar einen Professorentitel. Und sie arbeitete unter anderem dort unter den Keingang. Sie lernte die Sprache der Keingang-Indianer. Und sie benutzte dazu mit großer Vorliebe die Geschichten der Bibel. Einmal eignen sie sich gut zum Nacherzählen und sie eignen sich auch gut, um wichtige Wahrheiten weiterzugeben. Und sie erzählte den Keingang-Indianern, wisst ihr eigentlich, dass Gott euch lieb hat? Wisst ihr das eigentlich? Gott hat euch lieb. Ihr seid Menschen mit der gleichen Würde wie die Weißen, denn vor Gott sind alle Menschen gleich. Auch ihr, habt die gleiche Würde wie die weißen Siedler. Und Gott hat Jesus geschickt, hat ihn auf diese Erde geschickt, um den Menschen wahres Leben zu geben. Vertraut ihm und orientiert euch an seinem Beispiel. Das etwa waren Wahrheiten, die sie ihnen nahegebracht hat. Und mit großen Augen und mit Herzen wie ein Schwamm haben sie diese Wahrheit aufgenommen. Und Ursula Wiesemann und die anderen übersetzten die Bibel in die Sprache der Keingang-Indianer. Und es war ein großes Fest, als sie zum ersten Mal eine gedruckte Teilausgabe der Bibel in ihren Händen hatten. Und einige Keingang-Indianer hatten inzwischen gelernt, ihre eigene Sprache auch zu sprechen, beziehungsweise sie auch zu lesen und zu verstehen. Und sie waren stolz, als sie die Geschichten der Bibel in ihrer eigenen Sprache lesen konnten. Und sie sagten, seht her, wir sind keine Tiere. Seht her, wir haben sogar eine eigene Sprache, wir haben sogar eine eigene Grammatik. Wussten wir das? Das wussten wir gar nicht. Seht her, wir sind genauso Menschen wie die weißen Siedler. Und dann fingen sie sogar an, ihre eigene Geschichte, die ihnen von den Vätern und Vorvätern überliefert wurde, aufzuschreiben. Und das gab ihnen ein ganz neues Selbstverständnis über ihre Kultur und über ihre Identität. Gott tut wunderbare Dinge im Leben eines Menschen, wenn er Gott kennenlernt, wenn er Jesus kennenlernt. Gott macht aus verlorenen Menschen solche Menschen, die ihre wahre Identität als Kinder Gottes erkannt haben. Es beantwortet eine ganz wichtige Frage, nämlich die Frage, wer bin ich? Ich bin wertvoll und wertgeachtet in Gottes Augen. Ich bin ein Geschöpf Gottes und durch Jesus werde ich sogar ein Kind Gottes. Und er macht aus ihnen Menschen, die ihre wahre Bestimmung erkannt haben und sich als von Gott geliebte, begabte und gesandte Menschen verstehen. Es beantwortet die wichtige Frage, wozu lebe ich eigentlich? Auch so eine Frage, auf die jeder Mensch eine Antwort braucht. Ich lebe, weil Gott mir eine Bestimmung gegeben hat. als geliebtes, begabtes und gesandtes Geschöpf Gottes. Und er macht aus ihnen Menschen, die in versöhnten, gerechten und friedvollen Beziehungen leben. Beantwortet die Frage, wie kann man ein erfülltes Leben führen? Es ist unglaublich, was der Glaube und was die Präsenz Gottes im Leben eines Menschen vermag, wie sie das Leben eines Menschen vom Kopf auf die Füße stellt. Ohne Mission gäbe es den Stamm der Kaingang-Indianer heute sicherlich nicht mehr, denn viele Indianerstämme sind untergegangen. Heute ist der Stamm der Kaingang wieder auf 60.000 angewachsen und die Kaingang haben wieder Hoffnung und Zukunft für ihr Leben gefunden, weil sie den lebendigen Gott kennengelernt haben, weil sie die Geschichten von Jesus gehört haben, den Gott auf die Erde geschickt hat und der sogar dafür gesorgt hat, dass Menschen zu ihnen gekommen sind, denen sie wert genug waren, dass diese Menschen all das auf sich nehmen, um zu ihnen zu kommen. Weil sie ein neues Weltbild bekommen haben. Weil sie ein neues Selbstwertgefühl bekommen haben. Weil sie erkannt haben, dass nicht Menschen, fremde Götter oder Alkohol die letzte Macht über sie haben, sondern der lebendige Gott. Das macht etwas völlig Neues aus einem Menschen. Die Geschichte der Kaingang-Indianer zeigt, warum christliche Mission so wichtig ist. Weil sie das Problem an der Wurzel anpackt. Die Kaingang haben die gute Nachricht gehört für ihr Leben. Das, was ihnen keiner zuvor gesagt hat und sagen konnte. Es hätte eben nicht genügt, wie Anthropologen den Stamm zu erforschen und alle möglichen Dinge über die traditionelle Kultur der Kaingang zu erforschen. Das hätte nicht genügt. Es hätte auch nicht genügt und wäre nicht möglich gewesen, die sogenannte moderne Zivilisation von ihnen fernzuhalten. Die Zivilisation war längst da, bevor die weißen Missionare kamen. Da war die sogenannte moderne Zivilisation schon längst da. Und ich kann Ihnen sagen, LKWs von Coca-Cola, die finden Sie im hintersten Flecken von Afrika oder Südamerika, auch da, wo noch kein Missionar hingekommen ist. Da ist die Kultur schon längst da und die Handys übrigens auch. Die haben es genauso geschafft wie Coca-Cola, in die hintersten Winkel vorzudringen. Es hätte auch nicht genügt, ihnen Geld zu geben. Das wäre ja nur in noch mehr Alkohol geflossen. Nein, was sie brauchten, war eine Wurzelbehandlung, ein neues Weltbild, ein neues Bild von sich selbst. Nur Jesus konnte ihnen das schenken. Nur Jesus konnte ihnen neues Leben schenken. Warum ist christliche Mission so wichtig? Weil gut gemeinte Hilfe oft ihr Ziel verfehlt, weil echte Veränderung an der Wurzel beginnen muss. Und noch eine dritte Antwort auf die Frage. Wenn Jesus Herzen verändert, verändert sich auch das Leben. Nicht umgekehrt. Man kann bekanntlich nicht das Pferd von hinten aufzäumen. Das weiß jedes Kind. Nur wo Herzen verändert werden, durch den Heiligen Geist, verändert sich auch das Leben. Darum gehören Wort und Tat immer zusammen. Die gute Nachricht und die praktische Hilfe. Das, was ein Mensch wissen muss, sozusagen, damit die Wurzel genährt wird und damit dort die richtigen Wahrheiten zu greifen beginnen und das, was am Ende an ganz konkreten praktischen Dingen erfolgt. Wir nennen das ganzheitliche Mission, weil es den ganzen Menschen und letztlich dann auch eine ganze Gesellschaft erreicht auf verschiedene Weise, die zusammengehört. Uns ist das ganz wichtig in unserer Arbeit in der weltweiten Mission. Ich glaube, das gilt heute für so gut wie alle Missionswerke, jedenfalls für die allermeisten, dass wir Wort und Tat zusammenbringen, dass wir das Evangelium und das praktische soziale Handeln Hand in Hand praktizieren, denn das eine gehört zum anderen unlösbar dazu, so wie es diese Grafik zeigt. Es war oft ein großer Fehler in der christlichen Mission, dass man Menschen nur christianisiert hat. Man brachte den Menschen die sogenannte christliche Kultur und meinte, dass man ihnen damit etwas Gutes tut. Das war zu einer Zeit, vor allem auch, als man gar nicht mehr so richtig verstand, als man auch im christlichen Abendland, im sogenannten christlichen Abendland schon vergessen hatte, dass Glaube eine persönliche Beziehung zu Gott bedeutet. Als man Christsein verwechselte mit einer christlichen Kultur, mit einer christlichen Art zu leben. Und die transportierte man in die Länder, in denen man Mission betrieb. Man brachte den Menschen die sogenannte christliche Kultur, die Kultur des sogenannten christlichen Abendlandes, das Christentum. Und dann kam dabei heraus, dass die Empfänger der Mission dann die alten christlichen Choräle sangen, am besten noch mit Orgelbegleitung, was sich wirklich komisch anhört, wenn man sich das vorstellt, in solchen Kulturen Orgelmusik. Das passt da wirklich nicht dahin. Und sie zogen westliche Kleidung an. Natürlich, sie wollten ja sein wie die weißen Männer und Frauen aus dem Westen. Und sie wurden christlich getauft und lernten, Geld für das Wichtigste im Leben anzusehen. Das ist das, was wir ihnen vielfach gebracht haben. Aber unter der Oberfläche leben die alten heidnischen Denkweisen weiter. Ein Land wie die Philippinen zum Beispiel ist zu über 90% christlich, durch eben solche christliche Missionen. Ich will nicht übersehen, dass es darunter auch Echtes und Gutes und Wertvolles gab. Aber weithin war es eben Christianisierung nach der beschriebenen Form. Philippinen 90% christlich, katholisch, aber es ist eben oft nur eine äußere Form. Und Menschen, die dort leben und Christen, die dort leben, Missionare, erleben das auf Schritt und Tritt, wie sehr das alte Heidnische weiterlebt in dieser scheinbar christlichen Kultur, weil die Herzen unverändert geblieben sind. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Christianisierung und christlicher Mission. Christianisierung fängt oben an, bei der Krone, bei der Kultur, denn die Kultur ist Teil dieser Krone. Der völlig falsche Ansatz, dort anzusetzen, wie wir schon gesehen haben. Christliche Mission setzt unten an, bei der Wurzel. Sie bringt den Menschen ganzheitlich die gute Nachricht von Jesus. Und wenn das Evangelium erst einmal anfängt, die Wurzel zu verändern, dann verändert sich auch der Stamm und auch die Krone und auch die Kultur, auch das gesamte Leben verändert sich. Hoffentlich zum Guten, denn wir können nicht garantieren, dass alle Menschen Jesus annehmen und all das so leben, wie wir es uns wünschen. Einer unserer Missionare, Stefan Schramm, arbeitet als Missionsflieger in Tansania. Und er unterstützt dort die christliche Missionsarbeit unter den Maasai. Maasai, sicherlich allen geläufig, ein großer Volksstamm in Tansania und Kenia mit einer großen Kultur und Tradition. Aber auch dieses Volk kämpft heute ums Überleben, ähnlich wie die Kaingang-Indianer in Südamerika. Die Maasai haben eine völlig andere Religion als unsere Religion. Es ist ein ganz eigenes System mit verschiedenen Gottheiten, die einander zugeordnet sind und abgestuft sind, mit einem heiligen Berg, dem Odonyolengai, das ist der Sitz des höchsten Gottes. Sie haben eine völlig andere Kultur, wie man auch an ihrer Kleidung und an ihrer Lebensweise erkennen kann. Übrigens, die Frauen haben es nicht besonders gut bei den Maasai, das muss man leider sagen. In der Kultur der Maasai gelten die Kühe mehr als die Frauen. Ich muss das leider mal so sagen. Also für einen Maasai kommt es darauf an, möglichst viele Kühe zu haben. Die Frauen sind dazu da, die Arbeit zu machen. Und wenn sie nicht gehorchen, dann werden sie geschlagen. Auch das sind keine Märchen, die ich Ihnen erzähle. Das ist Teil dieser Kultur und ist ganz normal. Aber Gott hat es geschenkt, dass viele Maasai zum Glauben gekommen sind. Ein weißer Tourist führte eine Debatte mit einem Masai und Stefan Schramm hat mir von dieser spannenden Debatte berichtet. Und der Tourist beklagte, dass sich die Kultur der Masai verändert habe und dass man doch alles tun müsste, diese Kultur zu schützen und die Masai sozusagen abzuschotten von den Einflüssen der Zivilisation. Daraufhin reagierte dieser Masai sehr heftig und er sagte etwa Folgendes. Er sagte, du möchtest also, dass unsere Kinder immer noch sterben, weil wir kein sauberes Wasser haben. Du möchtest also, dass wir immer noch fürchten, dass wir uns immer noch fürchten vor den bösen Geistern und dass wir unsere Toten den Löwen hinlegen, damit sie von den Löwen gefressen werden und damit die Geister besänftigt werden. Du möchtest also, dass unsere Kinder nicht zur Schule gehen, sondern den ganzen Tag mit den Viehherden unterwegs sind, damit unsere Kultur weitergetragen werden kann. Du möchtest also, dass wir leben wie in einem Zoo und dass wir davon leben, dass ab und zu ein paar Touristen vorbeikommen und uns ein paar Euro vielleicht rüberschieben. Du möchtest also, dass wir weiterhin unsere Frauen schlagen, wenn sie uns nicht gehorchen. Er sagt weiter, unser Leben verändert sich. Ja, das ist wahr. Aber der Glaube an Jesus hilft uns, mit all diesen Veränderungen fertig zu werden. Diese Veränderungen passieren und glauben Sie es mir, die christliche Mission ist daran am wenigsten schuld. Die christliche Mission tut nach meiner festen Überzeugung viel mehr für diese Menschen und hilft ihnen, das Gute an ihrer Kultur zu bewahren und es in eine neue Lebensweise und in ein neues Lebenszeitalter zu integrieren, als die sogenannte Zivilisation, die nämlich rein nach den Gesetzen der Wildnis, der fittest überlebt, diese Menschen den Veränderungen aussetzt und ihnen keinerlei Hilfe gibt. Mission. Das Evangelium verändert den ganzen Menschen. Es verändert nicht nur die Wurzel, sondern auch den Stamm und auch die Krone. Das ist Mission. Das Heil Gottes für den ganzen Menschen. Nach Leib, Seele und Geist. Das ist Mission. Wir haben gesehen, warum Mission so wichtig ist. Hier noch einmal diese drei Punkte. Weil gut gemeinte Hilfe oft ihr Ziel verfehlt. Weil echte Veränderung an der Wurzel beginnen muss. Und wenn Jesus Herzen verändert, dann verändert sich das ganze Leben. Jesus hat gesagt, noch einmal der Vers von Anfang, ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu bringen. Echtes, wahres, erfülltes Leben. Dafür lohnt es sich, alles einzusetzen. So wie Sportler, die alles geben für ihre Mission. Bei dem Bild am Anfang war Mission Olympia. Die Olympischen Spiele stehen ja auch bevor, wie wir allmählich wahrnehmen und sind nur noch wenige Wochen. Also so wie Sportler alles geben für ihre Mission Olympia, so sind wir in die Welt gesandt. Menschen brauchen nicht Geld. Sie brauchen Menschen, die hingehen. Menschen, die sich mit ihnen auf eine Stufe stellen und die Seite an Seite mit ihnen Leben teilen und ihnen helfen und ihnen neue Dinge aufzeigen. Menschen, die Leben teilen, die Liebe Jesu vorleben, die sich mit ihnen auf eine Stufe stellen. Das ist Mission. Das ist Mission. Weil die Welt nichts dringender braucht als die gute Nachricht von Jesus. Davon sind wir überzeugt. Amen. Ich möchte Ihnen gleich noch einige Einblicke geben aus der Arbeit der Allianzmission.